Die sogenannte Minenfeld war der eigentlichen Grenze 50, 60, 70 Meter etwa vorgelagert. Und ich musste halt zunächst mal dieses Minenfeld, diesen Doppelzaun überwinden. Dies habe ich robbenderweise getan. Und ich bin durch einen ganz kleinen, fast trockenen Bachlauf gerobbt und habe mit der Schaft der Zange immer in die Erde gestochert, weil ich dachte, so kann ich vielleicht eine Mine spüren, dass ich sie hätte auslösen können. Auf den Gedanken bin ich nicht gekommen. Das tut man halt mit 16.
Berthold Dücke ist in einem kleinen Dorf unmittelbar an der Grenze zum Westen aufgewachsen. Schon als Kind trieb er die Kühe vom Hof seiner Eltern auf die Weiden. Nachdem einige seiner Mitschüler bereits geflohen waren, überwand er als 15-Jähriger das Minenfeld. In der Bundesrepublik widmete er als Journalist seine Arbeit vor allem der Berichterstattung über die DDR. Später galt seine Tätigkeit Point Alpha, dem Kulminationspunkt für die militärische Konfrontation während des Kalten Krieges. Dücker war und ist noch immer Zeitzeuge bei der Darstellung der Situation hier an der innerdeutschen Grenze, die zugleich Grenze zwischen Ost und West war.
Es überwiegt gerade an einem Ort wie diesem nach wie vor die Freude. Das spürt man, wenn man auf diesem Gelände steht, dass das ein gefährlicher Ort war, einer der heißen Orte im Kalten Krieg. Und das macht das Ganze ja auch so spannend, hier das große Glück erleben zu können, dass uns das alles erspart geblieben wäre. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre hier der Zweite Weltkrieg ausgebrochen.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock. Attraktion für die Besucher von Point Alpha ist heute die optische und akustische Darstellung über das Verhältnis von Deutschen und Amerikanern nach dem Krieg. An der Gestaltung dieser unterhaltsamen Show ist Danny Charbonny maßgebend beteiligt.
Gerade seit 1945, ich meine die bilateralen Beziehungen zwischen den deutschen Staaten oder dem Deutschen Reich und den USA, die sind natürlich wesentlich älter. Der Neustart erfolgt aber 1945 unter ganz besonderen Gesichtspunkten. Für die USA ist das was komplett Neues, weil man permanent eine Präsenz im alten Europa installiert. Das ist was ganz Neues in der US-Außenpolitik, weil bis 1945 oder eigentlich bis zum Eintritt in den Zweiten Weltkrieg, da war man eigentlich klassisch isolationistisch und jetzt baut man eine neue Weltordnung.
Die Teilung Deutschlands hatte nach 1949 zunächst wenig spektakulär begonnen. Zu meiner Erkundung habe ich mich mit Friedemann Schwarz in Hohe Geiß verabredet. Als der Lehrer Anfang der 60er Jahre in den Harz kam, erwarb er ein Grundstück unmittelbar an der Grenze, die er seit 1990 durch ein Tor überschreiten kann.
Hier war leider früher kein Tor im Gartenzaun. Denn hier war für uns die Welt zu Ende. Hier haben wir einen historischen Grenzstein. Auf der einen Seite HB, Herzogtum Braunschweig, auf der anderen Seite KP, Königreich Preußen. Und nach diesem historischen Grenzstein wurde 1945 hier im Harzbereich die Demarkationslinie durch Deutschland gezogen. Nach 1960 war es so, dass nur ein Stacheldrahtzaun war. Und die Patrouillen auf östlicher Seite, die gingen hier 5 Meter entfernt entlang. Und dann war es schon noch mal möglich, wenn da jemand entlang ging, dass man mit dem ein paar Worte wechselte und sei es auch nur über das schlechte Wetter oder das Gute.
Danach dokumentierte Schwarz den Ausbau der Grenze und führte Besuchergruppen auf sein Grundstück nach 1990 mit Totalansicht ein paar Meter nur von seinem Haus entfernt.
Es ist zunächst immer noch toll, dass man hier stehen kann, wo man vor 23 Jahren nie hätte stehen, nie spazieren können. Und dass ich hierher kann, auf diese Seite, so 100 Meter östlich der Grenze, finde ich jeden Tag wieder großartig. Wenn wir hier schauen, da haben wir links den Wurmberg mit der Wurmbergschanze auf westlicher Seite, rechts daneben der Brocken mit mehreren Gebäuden oben auf östlicher Seite. Hier haben wir also einen Blick ohne Grenze, Ost und West.
Die Grenze zog sich wie eine tiefe, klaffende Wunde durch Deutschland. Um das längste Stück sehen zu können, fahre ich nach Asbach-Sickenberg auf das Gelände von Schifflers Grund. Hier bin ich mit dem Militärhistoriker Christian Stöber verabredet, geboren 1989 im Jahr der Grenzöffnung. Er will Schifflers Grund mit einem Neubau zu einem Ausstellungs- und Informationszentrum stärkere internationale Bedeutung geben.
Hier im Schifflers Grund, eine Geländesenke, sieht man den längsten erhaltenen Grenzabschnitt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, vermutlich sogar das längste erhaltene Teilstück des Eisernen Vorhangs. Wir sehen hier einen Zaun, ungefähr 1000 Meter lang, begleitet vom Kolonnenweg und dem erhaltenen Beobachtungsturm, alles denkmalgeschützt. Und das ist eine historische Bausubstanz, die in dieser Kombination einmalig ist in Deutschland und Europa. Dort sehr beeindruckend, aber auch bedrückend, weil wir gleichzeitig am Hang ein Gedenkkreuz sehen von Heinz Josef Große, der hier direkt im Schifflersgrund am 29. März 1982 ums Leben kam beim Fluchtversuch. Er wurde damals von zwei DDR-Grenzsoldaten tödlich getroffen und erlag dann seinen Verletzungen am Hang, den man heute immer noch sehr gut erkennen kann.
Zwischen Burg Ludwigstein in Hessen und dem Nordwesten von Thüringen waren russische Hubschrauber aus dem DDR-Grenzregiment Heiligenstadt und des Bundesgrenzschutzes auf der Westseite Tag und Nacht im Einsatz. Heute sind sie neben Panzern und Lastwagen beliebte Fotomotive für Besucher. Der 30. Jahrestag der Grenzöffnung hat bei den Zeitzeugen die Erinnerungen an 1989 geweckt. Wolfgang Ruske war Leiter der Schutzpolizei für die Region Eschwege, Witzenhausen und Bad Soden-Allendorf.
Die Öffnung der Grenze war für mich eine Situation, dass ich nur Tränen in den Augen hatte. Wir haben sie hier erlebt im Werra-Meißner-Kreis. Und fröhliche Menschen, die uns begegneten, denen wir den Weg ebneten zu den Stellen, wo es die Begrüßungsgelder gab. Und wir haben Freundschaften damals genossen. Also was ich erlebt habe, war eine große menschliche Wärme, Fröhlichkeit zu diesem Zeitpunkt.
Ruske wohnt noch heute nur 500 Meter von der alten Grenze entfernt. Dort ist er oft spazieren gegangen.
Damals mit unseren Kindern und Hund sind wir spazieren gegangen bei gleißendem Licht, denn das war alles beleuchtet von der anderen Seite. Haben wir gedacht, das wird nie etwas hier. Aber wenn es etwas wird, dann ist das ein so großes Geschenk. Also wir haben nicht dran gedacht.
Ursel Lange hatte von ihrem Fachwerkhaus den Bau und das Ende der Befestigungsanlagen direkt vor Augen. Als die Grenze erst am 20. Januar 1990 geöffnet wurde, gab es ein großes Begrüßungsfest.
Wir waren ja nur noch 75 Leute und das nicht mehr alles nur junge Leute, so dass das schon ein immenses Arbeitspensum war. Wir hatten den Schulsaal zurecht gemacht, ausgeschmückt und das ging alles so gut mit Musik und der Fanfarenzug von Altdorf war da, die Höberg-Musikanten waren da und die haben gespielt »Ich bete an die Macht der Liebe«. Das ist einem schon durch Mark und Bein gegangen. Ne? Hinter unserem Haus hat man genau auf den Dom geguckt, so wie er hier im Grenzraum auch steht. Und jetzt war dieser Dom nicht mehr besetzt und man konnte gehen, wie man wollte. Und wir hatten das Haus jeden Tag voll von Leuten, von Bekannten. Und so war immer groß Kuchenbacken angesagt und Gäste bewirten.
Deutschland in der Stunde Null.
Du wusstest das doch die ganze Zeit.
Jeder hat irgendwo dabei sein müssen. Was klangst denn?
Doch wer kann die Schuld tragen?
Das muss doch jeder gesehen haben. Ich glaub dir das nicht.
Um eine Zukunft zu gestalten?
Ich glaube, es kommt eine bessere Zeit.
Tannbach, Schicksal eines Dorfes.
Wer sich an die ZDF-Serie Tannbach erinnert, findet davon in Mödlareuth, dem Little Berlin, dem geteilten Dorf im Südosten Thüringens, nichts. Die Story war zum Ost-West-Spektakel aufgebauscht. Entlehnt war der Name Tannbach einem kleinen Gewässer, über Jahrzehnte die Grenze. seit 1990 wieder mit einer kleinen Holzbrücke verbunden, die im Jahr von 80.000 Besuchern überquert wird.
5 Kilometer weiter im Osten an einer Straße. Und ihr seht schon auf meiner Skizze, oh, da sind ganz viele gelbe Punkte. Und jeder gelbe Punkt ist ein KPI, ein Kontrollpunkt.
Unter der Gruppe, die ich begleite, ist ein Ehepaar mit einem 10-jährigen Sohn.
Ich wollte ihm das einfach mal zeigen. Er hat Ferien. Wir hatten uns das lange schon vorgenommen, hierher zu kommen. Wir kommen aus dem Raum Pößneck, also Thüringen. Und ich war selber an der Grenze gewesen. Und kann ihm vielleicht auch noch ein bisschen was erklären.
Aus dem Westen kommt eine Schulklasse aus Schwabach bei Nürnberg. Die beiden Lehrer.
Der Anlass ist einfach, dass es Gegenstand des Geschichtsunterrichtes ist, in der Oberstufe, in der Q11. Und zum anderen aber auch, weil es für das Zusammenfinden von Ost und West wichtig ist, einfach das auch immer wieder ins Bewusstsein zu heben und zu schauen, wie diese Geschichte entstanden ist und dass man diese Teilung auch versucht zu bewältigen.
30 Jahre nach Öffnung der Grenze sind die Erinnerungen an die DDR auch in die nachfolgende Generation lebendig.
Also, ich bin gebürtige Schwerinerin. Somit habe ich die ersten 17, 18 Jahre meines Lebens in der DDR verbracht und bin dann zum Studieren in den Westen gegangen. Lebe jetzt seit über 25, 30 Jahren, kann man schon fast sagen, in Lüneburg.
Wir kommen aus dem ehemaligen Osten.
Wo kommen Sie daher?
Aus Sachsen, aus Bautzen. Wir sind ja sogenannte DDR-Bürger und wissen, wie das eigentlich schlimm war, dass die Grenze vorhanden war und man nicht hinfahren konnte, wo man wollte, dass man gefangen war. Für uns hat sich zum Positiven in fast allen Dingen geändert. Also wir sind nicht schlechter gekommen, im Gegenteil.
Die Teilnehmer in meiner Gruppe kommen aus beiden Teilen des einst geteilten Deutschlands und aus aller Welt.
Wir wohnen in Neuseeland mit meinem Partner, der ist ein Kiwi und der ist auch sehr interessiert an der deutschen Geschichte. Also ich bin aus dem Osten.
Wo kommen Sie genau her?
Aus Chemnitz. Und also ich finde es total wichtig, dass man das noch weiterhin lernt und in Erinnerung behält.
Zu den historischen Orten auf meinen Spuren entlang der einstigen innerdeutschen Grenze empfehle ich den alten Übergang Duderstadt-Worbis mit dem Grenzlandmuseum Eichsfeld. Mit ihm hat es eine besondere Bewandtnis. Nach dem Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR wurde hier der kleine Grenzverkehr eingerichtet. Das bedeutete Erleichterungen bei verwandtschaftlichen Beziehungen. Das Museum dokumentiert für Besucher nicht nur die innerdeutsche Grenze, sondern Mauern, wie sie in aller Welt errichtet worden sind und weitergebaut werden. Hier spielt auch die Geschichte vom Bösigendorf eine Rolle. Die Einwohner dieses Dorfes konnten rechtzeitig vor dem Bau der Grenzanlagen in den Westen entkommen. Vom Grenzlandmuseum aus erreiche ich das grüne Band.
Der Baumbiber, der geht hoch, kommt von oben runter, macht ungefähr...
Vor 4 Jahren bin ich Horst Wolitschek und seinem Freund zum ersten Mal begegnet, 2 passionierten Naturschützern bei Römhild. Sie widmen sich der Erhaltung seltener Arten, die im Niemandsland zwischen Ost und West ungestört überleben konnten. Dazu gehört ein kleiner Uhu, für den Tonröhren zum Brüten aufgehängt worden sind, und die kleine grüne Wanzschrecke.
Die Wanzschrecke ist eine wärmeliebende Art, die das Offenland mag und die sich klammheimlich über die Zeit der DDR-Grenze hier gehalten hat.
Inzwischen haben die beiden viele neue Mitstreiter für den Naturschutz begeistert.
Jedes Pflänzlein und jedes kleine Tierchen hat irgendwo im großen Netz der Natur ihre Bedeutung und ihre Berechtigung.
Also man kann das auch mit der Nahrungskette, wenn die Nahrungskette unterbrochen wird, irgendwo ein Glied, und das gehört zur Nahrungskette, so bestimmte Vogelarten ernähren sich ja von diesen. Und da fehlt erst schon mal eine Nahrungskette, das ist zu vergleichen, wenn man einen Chor hat und es fehlt der Bassist oder es fehlt dann die Geige, dann wird es immer weniger, dann kann der Chor nicht mehr spielen. Und so ist das in der Natur. Das muss alles zusammen einen Ausgleich geben. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann bricht das irgendwann zusammen.
Das Grüne Band vom BUND, vor 30 Jahren gegründet, erstreckt sich von der Ostsee bis nach Bayern über 1400 Kilometer. Vor Zugriffen von privaten Interessenten geschützt, sind es 1200 Tier- und Pflanzenarten, die so weiter bewahrt werden. Zum Jubiläum gibt es in allen Regionen Exkursionen und Führungen. Zu meiner großen Reise entlang der ehemaligen Grenze zwischen Hohe Geiß und Rudolfstein gehören immer neue Entdeckungen in idyllische Landschaften eines mir unbekannten Deutschlands. Ich bin mit der 87-jährigen Käthe Wolldorf und dem Ehepaar Jakobsson, beide 75, zu einer Entdeckung verabredet, die mich überrascht. Wir sind an der Saale Hellem Strande. An welcher Saale denn?
An der Sächsischen Saale, die vom Fichtelgebirge entspringt und dort bei Barby in die Elbe fließen. Die macht Überhalle an der Saale, ab da ist er sowieso schiffbar. Bei uns in Hirschberg nicht, ist er nicht schiffbar.
Ist sie noch ganz schmal?
Genauso ist es.
Und dann sind wir hier in Bayern oder Thüringen. In Thüringen?
Jetzt sind wir in Thüringen.
Und auf der anderen Seite?
Da haben wir Bayern. Und das war die Grenze. Die Saale war die Grenze. Wir durften weder hüben noch drüben hin an die Saale. Das war alles Sperrgebiet.
Und wie war das bei Ihnen?
Wir konnten bis runter an die Saale laufen. In Bayern hat es das in der Gamer Sperrgebiet. Es konnten am Sonntag den Touristen kommen, haben dann mit dem Feldschläger auf die große Lederfabrik geschaut. Die Geschichte ist eigentlich die Lederfabrik für Hirschberg. Die haben die ganzen Leute auf der bayerischen Seite, die haben bis zu 10, 15 Kilometer, haben die alle in der Lederfabrik in Hirschberg gearbeitet. Die waren damals zu Fuß unterwegs. Nur. Und die Frauen mussten dann Mittag Essen tragen, weil die konnten sich ja kein Essen kaufen. Ne? Man konnte schreiben, Briefe schreiben.
Bei Telefon gab es nicht.
Bei Telefon ging es nicht. Und die haben uns Briefe geschrieben. Und wenn zum Beispiel in Hirschberg das schöne Wiesenfest war, da haben wir uns immer interessiert, wenn das Feuerwerk ist. Und da haben die uns einen Brief geschrieben. Also am Samstag um die und die Zeit ist das Hirschberger Feuerwerk. Da sehen wir bei uns auf der bayerischen Seite im dritten Stock oben auf dem Boden und haben geschaut und haben gehorcht. Das Hirschberger Wiesenfest. Und jetzt haben wir natürlich das große Glück, jetzt können wir selber hingehen.
Die Grenze zwischen Bayern und Thüringen. Zwischen Untertiefengrün und Hirschberg wurde hier erst am 30. Dezember nach dem Bau der neuen Brücke über die Saale geöffnet.
Es war katastrophal. Wir hatten geglaubt, die Brücke bricht zusammen. Und alles weinte und stand auf der Brücke. Es ging nicht vorwärts und nicht rückwärts.
Aber dann auch schön.
Ja, sicherlich.
Das, und dann war die Festivität im Kultursaal. Das war auch schön. Genau. Da waren West und Ost alles zusammen. Und zwar war da dann am Heiligen Abend in der Kirche Gottesdienst. Und da kamen welche vom Bodensee. Höri, das war das Ehepaar. Und diese Freundschaft besteht heute noch.
Hören Sie her, ich gehe zweimal die Woche zu meinem Stammtisch nach Hirschberg. Am Freitag, da sind wir zwischen 8 und 10 Mann. Allerdings, das sind alles Hirschberger. Ich bin der Einzige von der bayerischen Seite. Aber das spielt doch heute überhaupt keine Rolle. Überhaupt nicht. Wir sind gute Freunde.
Klar, seit 3 Jahrzehnten feiern sie wieder zusammen. In Bayern und Thüringen. Denn sie gehören ja zusammen. Die Leute aus Untertiefengrün und aus Hirschberg.